Guten Morgen, auch von mir. Ich finde es immer sehr schön, wenn ich sehe, wie das alles gut vorbereitet ist, ohne dass man sich abspricht. Wir haben schon mehrmals heute was über Johannes 1 gehört. Wir haben schon was davon gehört, dass Jesus das Licht ist, das in die Finsternis kommt. Und darüber wird auch heute gepredigt von mir. Und zwar ist der Text Johannes 1, Vers 1 bis 14. Also gerade die Verse vor denen, die wir vorher hatten. Und zu Beginn würde ich die vorlesen. Ihr könnt auch bitte aufschlagen, Johannes 1, ab Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In meiner letzten Predigt, die zugegeben schon sehr lange her ist, da habe ich über 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 gepredigt. Da ging es darum, wie wichtig die Schrift für uns ist, dass die Schrift die Wahrheit ist und der Maßstab für unser Leben und um das Wort in seiner geschriebenen Form. Und eine solche Predigt kann eigentlich nur komplettiert werden, dadurch, dass man auch über Jesus spricht und über Jesus verkündet, dass er auch das Wort genannt wird. Nun kann man nicht alles in eine Predigt reinstecken, deswegen habe ich das sozusagen aufgeteilt. Und heute geht es um Jesus, das lebendige Wort. Es ist ja so, dass die Wahrheit, die in der Schrift steckt und die Kraft, die auch aus der Schrift kommt, nur dann wirklich Frucht bringen kann, wenn sie auch durch Gott bestätigt wird in Handeln. Das heißt, die Bibel ist keine Zauberformelsammlung, die man lesen kann und die einem dann ganz automatisch ganz viel bringt, sondern die Bibel hat nur deshalb Kraft, weil das, was sie sagt, auch stimmt, weil das, was da steht, auch wirklich durch Gott getan und vollbracht wurde. Nur deshalb können wir die Kraft haben für die Aufgaben, die wir für Gott tun können und sollen und um ihn Ehre zu bringen. Der englische Prediger Tozer hat gesagt, die christliche Botschaft, korrekt verstanden, sagt nichts anderes als das. Der Gott, der die Menschen durch sein Wort freispricht, macht die Menschen durch die Kraft des Evangeliums tatsächlich frei. Weniger als das würde annehmen, er würde heißen, dass man den Inhalt des Evangeliums nur kennt, nicht aber seine Kraft. Ja, man kann die Bibel lesen, man kann die Bibel sehr gut kennen, man kann die Bibel auch anwenden. Das machen ja sehr viele, auch im theologischen Bereich, an irgendwelchen Universitäten. Man kann sich auch an ihr orientieren und gewissermaßen sich an den Maßstäben der Bibel ausrichten, aber man kann auch die befähigende und befreiende Kraft des Evangeliums gar nie erfahren haben. Das kann gleichzeitig der Fall sein. Wir brauchen die Bibel, aber wir brauchen Jesus noch viel mehr. Und deshalb ist sozusagen die heutige Predigt erst die Abrundung sozusagen der Predigt von letztem Mal, dass die Schrift uns zur Erbauung und zur Befähigung gegeben wurde. Ja, ich habe den Text immer so eingeteilt, dass ich eine Frage stelle und diese dann beantworte. Die erste Frage ist, wer ist Jesus? Und die Bibel sagt, der ewige Gottessohn. Wenn wir das in den ersten drei Versen uns anschauen, dann wird das offenbar. Ich lese das nochmal vor. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Es ist hier sehr wichtig zu sehen, dass es heißt, im Anfang war das Wort. Also nicht im Anfang wurde das Wort oder im Anfang kam das Wort oder im Anfang ist ein Wort gekommen oder sogar noch danach, sondern im Anfang war das Wort schon da. Das Wort wurde nicht später geschaffen, so als sei es Teil der Schöpfung, sondern es war bereits schon da. Und in der Tat heißt es ja auch, alles wurde durch das Wort geschaffen. Jesus war also nicht Teil der Schöpfung, wie manche ja behaupten, sondern er war vorher schon da und ist tatsächlich auch der Schöpfer selbst. Das heißt es hier einmal ganz explizit. Und wir kennen ja auch die sehr bekannte Formulierung aus dem ersten Buch Mose, gleich im ersten Kapitel. Da sagt Gott, lasst uns Menschen machen. Also nicht ich, sondern Plural. Und das heißt neben dem Vater auch dem Sohn. Das steht zum einen hier. Es kann, um das auch mal noch zu sagen, auch den Heiligen Geist beinhalten. Das steht zum Beispiel in Hiob 33, Vers 4. Da sagt Elihu, einer der Berater von Hiob, der Geist Gottes hat mich gemacht. Also mindestens in Bezug auf den Menschen können wir sagen, wir wurden sowohl von Gott dem Vater, als auch von Gott dem Sohn, als auch von Gott dem Heiligen Geist geschaffen. Gott, die Dreieinigkeit, hat uns gemeinsam erschaffen. Man kann natürlich sagen, Dreieinigkeit findet man in der Bibel gar nicht. Da gibt es auch einige, die das befürworten. Das ist einerseits richtig, es steht nirgendwo das Wort Dreieinigkeit da. Es ist andererseits aber auch falsch, denn wenn man genau hinschaut, dann wird man feststellen, dass es so wie hier zum Beispiel schon eine Zweieinigkeit gibt. Das Wort war bei Gott und das Wort war auch Gott. Und dass auch die Fülle der Schrift gemeinsam uns gewisse Aussagen bringt, die vielleicht nicht in einem Vers oder in einem Wort enthalten sind. Wir dürfen schon alles zusammennehmen und Schlüsse aus der Bibel ziehen. Ja, in Maleachi 2, Vers 10 heißt es deswegen explizit, hat nicht ein Gott uns geschaffen. Wir wurden von einem Gott geschaffen, der aus drei verschiedenen Personen besteht. Ja, Jesus ist einerseits als Person vom Vater verschieden und auch vom Heiligen Geist, aber in ihrem Wesen sind alle drei eins und alle drei gleich. Und was uns hier also unmissverständlich gesagt wird in diesen ersten drei Versen ist, Gott kam in die Welt. Also es kam nicht irgendwas oder irgendwer in die Welt, sondern Gott selbst ist gekommen zu uns. Darum geht es am Anfang. Wir können auch beobachten, dass hier ein sehr exklusiver Anspruch eigentlich gleich mal verkündigt wird. Also Gott kam in die Welt und alles wurde durch das Wort erschaffen. Alles, was geschaffen wurde, kam durch ihn und nicht eines ist ohne ihn geworden, steht hier im Text. Und es steht, das Leben war das Licht der Menschen. Also nicht ein Leben war ein Licht, sondern das Leben war das Licht. Das geschriebene Wort, das versteht sich als absolute Wahrheit. Die Bibel macht keine Erklärungen und verteidigt sich nicht wirklich, warum denke ich eigentlich, dass ich das Wort Gottes sein sollte, sondern es wird immer direkt behauptet, so wie auch hier, es geht direkt los, im Anfang war das Wort und so weiter und so fort. Und Jesus macht in seinem Leben genau das Gleiche. Wenn wir die Evangelien lesen, insbesondere das Johannesevangelium, wird ganz klar, dass Jesus auch sehr viele absolute Aussagen über sich präsentiert und einen exklusiven Anspruch an alle anlegt. Er sagt diese sehr bekannten Ich-Bin-Worte, zum Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Oder ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch eine andere Tür hineinkommt, ist er ein Dieb und Räuber. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Wasser. Wer von mir trinkt, wird nie wieder dürsten. Und in der Bergpredigt sagt Jesus auch ganz oft, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und man kann sich auch fragen, was ist das eigentlich für ein Mensch, was hat er für eine Dreistigkeit, all diese Aussagen einfach so zu machen, alles auf sich auch noch zu beziehen, nicht einfach nur ich weiß die Wahrheit, sondern nein, ich bin die Wahrheit und alles, was ich sage, stimmt. Man könnte sagen, wer glaubt er eigentlich, wer er ist und was bildet er sich ein? Naja, Jesus glaubt von sich, dass er Gott ist, dieses wird unmissverständlich klar, wenn wir ein beliebiges Evangelium lesen oder auch die Briefe. Und das bildet er sich aber nicht ein, sondern das entspricht der Realität. Johannes selbst hat unter anderem auch deswegen sein Evangelium geschrieben. Wir können mal ans Ende blättern, zum Kapitel 20. Da sehen wir das explizit erwähnt. Johannes 20. Dort im Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und ein Kapitel später, Kapitel 21, ganz am Schluss, Verse 24 und 25. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt der geschriebenen Bücher das nicht erfassen. Also wir sehen hier, es wurde geschrieben, damit wir einerseits glauben, aber damit wir andererseits auch wissen. Wir haben keinen blinden Glauben, der einfach irgendetwas hoffen muss. Zum Beispiel können wir alle glauben, dass der VfB die Saison mal wieder nicht absteigt. Das wissen wir aber nicht. Das können wir so lange hoffen bis zum Schluss, bis wir das sehen und ausrechnen können. Dann haben wir Gewissheit, davor allerdings nicht. Die Bibel sagt, ja, wir können glauben, aber wir können auch wissen, denn wir haben hier konkrete Augenzeugenberichte und viele Fakten über Jesus, die können wir nachlesen und da können wir uns davon überzeugen, dass es tatsächlich so ist. Also kein blinder Glaube, sondern ein Glaube, der auf Wahrheiten beruht, die uns vorliegen. Ja, also viele exklusive Aussagen und absolute Ansprüche von Jesus, und man merkt, ohne Jesus geht es nicht. Und das wird auch im Text im Folgenden deutlich. Ja, wozu kommt Jesus? Der nächste Abschnitt, die Verse 6 bis 9. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Hier sehen wir es ganz direkt, wozu kam Jesus? Er kam, um die Menschen zu erleuchten, um ihnen Wahrheit zu bringen, um ihnen die Augen zu öffnen darüber, wer ist Gott und wie kann ich zu Gott kommen, auf welcher Grundlage. Ja, und wir lesen hier, dass Licht die Finsternis durchdringt. Das kann man sich mal veranschaulichen, wenn wir uns vorstellen würden, wir könnten hier diesen Raum komplett abdunkeln. Also jedes Fenster wäre ganz zu, alle Rollläden wären unten, keine Ritze wäre noch irgendwo frei, kein einziger Lichtstrahl käme hier mehr rein und es wäre absolute Dunkelheit. Wir hätten auch nichts sonst an, keine Lämpchen, die irgendwo noch leuchten, vielleicht bei der Technik, auch keine Smartphones, die blinken, sondern es wäre wirklich absolute Dunkelheit. Und wenn ich nur in dieser Dunkelheit eine einzige kleine Kerze anzünde, dann sehe ich schon ziemlich viel. Ich sehe nicht alles, ich sehe nicht beliebig weit, ich sehe nicht scharf, ich sehe vielleicht Umrisse, aber überall, wo ich meine Kerze hinführe und hinzeige, da sehe ich ganz genau, wie der Raum beschaffen ist. Wenn ich dann umherlaufe, muss ich nichts über irgendwas stolpern. Ich kann die Leute erkennen, ich kann mit ihnen reden, ich kann ihren Gesichtsausdruck wahrnehmen und all das. Nur mit einer einzigen kleinen Kerze für so einen riesigen Raum. Ja? Und wie viel mehr Licht bringt Jesus? Wir können uns vorstellen, wenn ich schon zwei Kerzen hätte oder zehn oder vielleicht eine Taschenlampe oder ein Strahler und so weiter, wie viel mehr Licht das wäre, dann kann man am Ende alles sehen. Interessanterweise kann man sich auch mal den anderen Fall betrachten. Angenommen, alles hier wäre komplett in Licht gekleidet. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil es auf der Erde gar nicht gibt. Aber stellen wir uns mal vor, alles wäre gleißend hell. Sozusagen, als wären die Wände und die Säulen und alles aus Sonnenmaterial sozusagen und wäre richtig hell. Und wenn ich dann so ein kleines schwarzes Stück hochhalten würde, so groß wie die Kerze, das würde man gar nicht sehen. Also die Finsternis durchdringt das Licht nicht, das funktioniert nur andersrum. Und ich bin mir sicher, dass es hier aus einem Grund erwähnt wird, hier dieses Bild, dass Licht in die Finsternis kommt. Denn das Licht vertreibt die Finsternis vertreibt das Licht kein bisschen. Wenn ich eine Kerze vor mir halte, kann noch so viel schwarz außenrum sein, egal wie viel, solange die Kerze brennt, habe ich Licht. Und so ist es mit Jesus auch. Wichtig ist aber nicht nur, dass es ein Licht gibt. Ja, das Licht kam, jeden Menschen zu erleuchten. Jeden Einzelnen. Ja, es ist schön, dass es Licht gibt und dass wir das haben, aber wenn es da draußen ganz viel Licht gibt und hier drin ist alles stockfinster, dann bringt mir das gar nichts. Das war dann ein schöner Gedanke, dann kann ich sagen, es gibt Licht, die Leute da draußen sehen was, die wissen, wie ein Baum aussieht und alles. Aber hier drin sehe ich gar nichts, bringen mir auch meine Augen gar nichts. Ja, das Licht ist wichtig, dass es zu mir kommt und dass nicht nur zu mir kommt und dann kurz vor mir anhält, sondern dass es in mich hineinkommt, damit es mich erfüllt, damit ich das Licht tatsächlich auch habe, damit ich nicht davon abhängig bin, dass andere Leute mir ihr Licht geben. Natürlich können andere Leute uns auch ein Licht sein, indem sie uns etwas über Jesus oder sein Wort verkünden. Das ist richtig, aber wichtig ist, dass jeder Einzelne das Licht hat. Ja, Menschen in der Dunkelheit, die sehnen sich nach Helligkeit. Und das Verlangen, das für den Menschen Unergründbare zu ergründen und das für den Menschen Unbegreifliche zu begreifen, kommt aus der Seele des Menschen. Mögen wir auch verdorben und in Sünde gefangen sein, die Seele spürt, dass sie übernatürlichen Ursprungs ist und möchte zu diesem Ursprung zurückkehren. Auch das ist ein Zitat von Tozer. Und man sieht es in der Welt sehr deutlich. Es gibt einen regelrechten Boom in Sachen Religionen und Esoterik und allem Möglichen. Nicht unbedingt ein Boom hin zu Jesus, das wäre sehr schön und wünschenswert, aber zu irgendwelchen anderen Religionen. Ich zum Beispiel schaue gern Filme an und ich bin dann immer sehr beeindruckt, wenn ich einen neuen Schauspieler sehe, der das sehr gut macht. Dann gehe ich danach zu Wikipedia und lese ich mal ein bisschen nach und fast bei jedem sieht man dann unter Persönliches, dass die in irgendeine Form von Religion verwickelt sind. Die Leute brauchen irgendetwas Übernatürliches, weil sie genau spüren, es gibt da noch mehr. Das, was wir vor uns haben, ist noch nicht alles. Das, was wir sehen, ist noch nicht alles. Was wir hören, ist noch nicht alles. Was wir fühlen, ist auch noch nicht alles. Es gibt noch mehr und die Menschen möchten das. Nur leider suchen das viele an der falschen Stelle und das sieht man dann auch. Die Leute waren dann ein paar Jahre, haben sie das gemacht, waren sie vielleicht so halbe Hindus, dann haben sie ein paar Jahre das versucht, dann waren sie mal ein bisschen jenes. Die Leute wechseln dann, weil sie spüren, das, was ich gedacht habe, dass das Übernatürliche Gott selbst ist. Es ist gar nicht das. Und dann suchen sie weiter. Ja, und sehr traurigerweise muss man auch sagen, sehr wenige sind da wirklich Christen, zumindest in diesem Bereich, wenn man Wikipedia glauben kann. Aber wir wissen ja aus unserem eigenen Umfeld, dass es oft so ist, dass nicht viele in seiner Herde sind. Ja, die Menschen wollen zu Jesus kommen, aber wie soll das gehen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, durch Jesus, unseren Herrn. Und ich werde hier in der Folge mal ein paar Verse vorlesen und ihr könnt gerne mit mir auch zu den einzelnen Passagen gehen, dass wir sehen, wie wichtig Jesus ist. Das ist nicht etwas, das man immer nur so zwischen den Zeilen irgendwie rauslesen kann oder aus einem höheren Sinn irgendwie offensichtlich wird, sondern das steht ganz oft sehr wörtlich drinne. Gehen wir zum Beispiel mal zu Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wir sehen hier, ohne Jesus kann man nicht zum Vater kommen. Gehen wir in die Apostelgeschichte. Dort in Kapitel 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt nur einen Namen, und das Konzept des Namens ist wichtig, dazu kommen wir später noch, in dem wir nicht nur gerettet werden können oder sollen, sondern in dem wir gerettet werden müssen. Also ohne diesen geht es nicht. Gehen wir noch ein paar Kapitel weiter nach hinten. Römer 8, ein sehr bekanntes Kapitel. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Für wen gibt es keine Verdammnis? Nur für die, die in Christus Jesus sind. Und dann auch gen Ende des Kapitels in Vers 29 und 30. Denn die er, da ist die Rede von Gott, dem Vater, vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Also wir sehen hier, wir sollen dem Bilde Jesus gleichförmig sein und direkt im Anschluss danach steht dann Vorherbestimmung, Berufung, gerechtfertigt und verherrlicht, all das sind wir in Jesus und durch Jesus. Und dann noch ein weiterer Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Hebräer 10, dort die Verse 11 bis 14. Hebräer 10, Verse 11 bis 14. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das heißt, wir können nicht nur aus der Sünde gerettet werden durch Jesus, zum Vater kommen durch Jesus, gerechtfertigt werden durch Jesus, verherrlicht werden durch Jesus. Wir können nur durch Jesus vollkommen gemacht werden. Und deswegen ist jede andere Religion oder jedes System, das etwas anderes predigt als nur durch Jesus, ein falsches und müssen wir ablehnen. Es geht nur durch Jesus, den ewigen Gottessohn. Nur er kann uns das Licht bringen und das Heil bringen, wie wir es auch vorher gesungen haben. Ja, und wenn Johannes also davon schreibt, dass Jesus Licht und Leben ist für uns, dann teilt uns auch der Rest der Schrift mit, was das alles bedeuten kann. Das war nur eine kleine Auswahl. Ihr könnt gerne mal eingeben, wenn ihr ein Bibelsuchprogramm habt oder lesen und darauf achten, wo der Name Jesus steht und was da drumherum steht in Bezug ganz direkt auf uns. Und da gibt es eine Fülle von Aussagen. Ja, da können wir, wenn wir die alle vorlesen, reicht die Zeit schon gar nicht, die wir für eine Predigt hätten. Nur durch Vorlesen, gar nicht erklären oder kommentieren. Ja, Jesus kommt, aber kommt er auch bei den Menschen an? Wir lesen hier von zwei Gruppen und ich lese gerade mal zu der ersten was vor. Wir gehen wieder zurück zu Johannes 1, Vers 10 und 11. Er war in die Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ja, wir lesen hier ganz pauschal, er kam, aber wurde nicht angenommen. Einmal über alle drüber gefahren, wenn wir auf das große Ganze schauen, können wir sagen, er kam, er wurde aber nicht angenommen. Das sehen wir ja auch unmissverständlich, wenn wir die Bibel lesen. Die Menschen strömen erst zu Jesus hin, weil sie seine Wunder schön finden und weil sie seine Worte gut finden. Aber wenn es darum geht, dass sie ihren Worten Taten folgen lassen, dann wird es schwierig und gen Ende, das haben wir auch heute Morgen schon gehört, rufen sie alle, kreuzigt ihn, hinweg mit ihm, wir wollen diesen nicht haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ja, es gibt viele Gründe, warum die Menschen Jesus nicht annehmen möchten. Christoph hat in seiner Predigtreihe bezaubernde Lügen, befreiende Wahrheit einige davon angeführt und auch Johannes führt hier etwas später einen Grund an. Und den schauen wir uns auch an. Der steht zwei Kapitel weiter, Johannes 3, Abvers 19. Johannes 3, Vers 16 ist ja der ganz bekannte Vers. Und dann ab Johannes 3, Vers 19 steht direkt etwas, was auch zu diesem Text sehr gut passt. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Ja, warum kommen die Menschen nicht zu dem Licht? Weil sie in der Finsternis bleiben möchten. Und warum möchten sie in der Finsternis bleiben? Weil ihre Werke finster sind. Und würden sie an das Licht kommen, dann würde man das sehen. Ja, um nochmal auf das Bild mit der Kerze zurückzugreifen, wenn ich eine Kerze nah an etwas dran halte, dann erkenne ich, dass das schwarz ist. Auch wenn die Kerze nicht viel Licht hat. Und wenn ich noch mehr Licht habe, dann erkenne ich das schon von großer Ferne, dass da etwas finster ist. Ja, die Menschen möchten nicht, dass ihre Schlechtigkeit offenbar wird. Ein Prediger hat einmal gesagt, Gott ist heilig, wir aber sind scheinheilig und unheilig. Und im Lichte seiner Herrlichkeit erkennen wir unsere Erbärmlichkeit. Und wenn wir ehrlich sind, wollen wir unsere Erbärmlichkeit nicht sehen. Ja, wir haben gern ein hohes Bild von uns und wollen, dass wir gut dastehen. Und die Welt konfrontiert uns auch mit diesem Maßstab. Du musst glänzen, du musst eine gute Show abziehen, du musst dem Chef gefallen, du musst gute Leistungen bringen. Wenn du das nicht tust, ja, wenn deine Leistung nicht stimmt, dann bist du unten durch. Ja, und deswegen sind wir konstant unter Druck, gut zu sein für andere Menschen. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Jesus hat für uns genügend vollbracht, wir müssen nicht leisten. Wir dürfen gerne etwas für ihn tun, aber wir müssen nicht leisten. Wir werden nicht angenommen, weil wir etwas tun, sondern weil wir angenommen sind, können wir etwas tun. Ja, und man könnte auch sagen, wie traurig ist eigentlich diese Aussage. Wir haben ja diese wunderschöne Einleitung, das Licht kommt und das Licht bringt Leben und Heil und was alles sonst noch. Wenn man weiterliest, sieht man noch viel mehr. Und dann diese knallharte Aussage, aber die Menschen haben das Licht nicht angenommen. Das ist so richtig wie eine Achterbahnfahrt. Man fährt ganz weit hoch und denkt, alles ist schön und dann geht es ganz weit runter. Ja, die Menschen haben Jesus vielleicht schon ein bisschen gemocht, aber angenommen, in sich aufgenommen, an sie rangelassen, das haben sie leider in der Fülle nicht, nur ganz wenige. Aber wenn wir schauen, wie viele Leute stehen am Kreuz, die Jesus unterstützen und die ihn geliebt haben, dann sind das ganz wenig. Wie viele waren bei ihm, als er in den Himmel aufgefahren ist? Nur elf Jünger waren da, zumindest sagt es so die Bibel. Ein Glück gibt es aber nicht nur die eine Gruppe. Es ist nicht so, dass alle Menschen Jesus abgelehnt haben. Ein paar nehmen ihn auf. Das ist zwar die kleinere Gruppe, aber nichtsdestotrotz gibt es diese Gruppe und von der lesen wir in Vers 12 und 13. Direkt nachdem Johannes sagt, die seine nahmen ihn nicht auf, kommt sozusagen noch die zweite Seite. So viele ihn aber aufnehmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ja, manche Menschen nehmen Jesus an und auf welcher Grundlage geht es? Die Bibel ist hier sehr explizit, nicht aufgrund der natürlichen Abstammung, nicht aufgrund des menschlichen Wollens oder durch den Entschluss des Menschen, sondern durch eine Geburt aus Gott, weil man glaubt. Und ich habe mir so beim Lesen und Vorbereiten gedacht, das ist doch eigentlich irgendwie ein Widerspruch. Also natürlich glaube ich, aber irgendwie entschließe ich mich doch auch dazu zu glauben. Und ich will ja auch glauben. Wieso steht dann hier explizit nicht aus dem Willen? Ja? Und nicht durch menschliches Wollen? Wieso steht das hier? Das ist doch irgendwie ein Widerspruch. Ich will es doch auch. Ja? Dann kann man zwei unterschiedliche Antworten finden, sicherlich auch noch mehrere. Auf der einen Seite könnte man sagen, naja, der Mensch will zwar glauben, aber der Glaube an sich letztendlich, das ist ja ein Geschenk von Gott. Das können wir zum Beispiel im Epheserbrief lesen. Also der Mensch möchte glauben und kann sich auch dazu entschließen, aber wenn Gott seinen Teil nicht dazu schenkt, wenn er nicht gnädig ist, uns Glauben zu schenken, dann können wir auch gar nicht glauben. Deswegen reicht der Entschluss und das Wollen des Menschen nicht aus. Kein Mensch kann einfach beschließen, ich glaube jetzt, Punkt, wenn Gott nicht mithilft. Die zweite Antwort können wir auch hier im Text entnehmen. Das heißt nämlich nicht einfach nur, dass die Menschen glauben sollen, sondern hier steht, die, die an seinen Namen glauben. Naja, was ist denn sein Name? Sein Name ist Jesus und warum ist er Jesus? Das können wir nachlesen in Matthäus 1, Vers 21. Das werde ich auch noch vorlesen, denn das ist da sehr schön aufgeschrieben. Und das Konzept des Namens ist manchmal sehr wichtig. Wir haben von dem Namen gesungen, wir haben auch vorher schon von dem Namen gehört, am Ende vom Johannesevangelium. Und hier haben wir das explizit. Und in Matthäus 1, Vers 21, da spricht ein Engel zu Josef über die Maria. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Warum? Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Also der Name Jesus bedeutet auch Retter und nicht einfach nur Retter in irgendeinem Sinn, sondern Retter aus Sünden. Und da haben wir wieder das gleiche Konzept wie vorhin. Der Mensch muss aus seinen Sünden gerettet werden, aber eigentlich will der Mensch ohne Gottes Zutun nicht aus der Finsternis kommen, denn er will nicht, dass seine Schlechtigkeit offenbar wird. Und ich denke, was hier gesagt wird, ist, warum müssen wir an den Namen glauben? Wir müssen aus der Sünde gerettet werden und das heißt, wir werden zu Gottes Bedingungen errettet. Nicht wir treffen eine Entscheidung und Gott wird unser Schuldner irgendwie, indem wir ein Recht hätten. Da steht ja auch, dass wir ein Recht haben, Kinder Gottes zu werden. Sondern zu Gottes Bedingungen. Das heißt, wir sind in einer großen Misere, aus der wir erlöst und errettet werden müssen. Und durch Jesus können wir das auch tatsächlich erfahren. Aber das ist ein Geschenk. Ja, sonst könnte man ja sagen, ich treffe eine Entscheidung, gerettet zu werden, und jetzt muss da Gott irgendwie mir gegenüber verpflichtet sein, was zu tun. Das würde ja gerade bedeuten, die allergrößte Gnade, uns aus dem ganz großen Tiefpunkt in die Höhe zu ziehen, umzukehren in eine Verpflichtung. Ja Gott, du musst es tun, weil ich will gerettet werden. Nee, so funktioniert das nicht. Nur aufgrund von Gnade und nur zu Gottes Bedingungen. Wir können einen Teil dazu beitragen, aber wir sind sozusagen nicht die letzte Autorität, die da ein Wörtchen mitzureden hat. Wir haben ja auch vorher gelesen, wir wurden vorherbestimmt und erwählt. Ja, nur wer an Jesus glaubt, wie er ist, nur der hat ein Recht, ein Kind Gottes zu werden. So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Bisher haben wir noch gar nicht davon gelesen, dass es hier eigentlich um Jesus geht. Wir lesen von dem Wort, und das Wort wird zwischendurch ohne große Ankündigung plötzlich auch als er bezeichnet und nicht mehr als es, aber es wurde noch nicht explizit erwähnt. Das kommt jetzt hier in diesem letzten Vers, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, das Wort wurde Fleisch und lebte unter den Menschen. Wenn wir hier weiterlesen, wird es ganz offensichtlich, dass es nur Jesus sein kann. Sogar wenn wir hier nur bis Vers 18 lesen, wird das offenbar, denn da steht auch schon der Name wieder da. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also der eingeborene Sohn, unmissverständlich, ist Jesus. Ja, und hier können wir auch von dieser Gnade lesen und diese Gnade uns auch nochmal vor Augen führen. Nicht nur gibt es irgendwo ein Wort, nicht nur kam ein Wort und nicht nur wissen wir, wer dieses Wort ist. Ja, und nicht nur kam Jesus irgendwo in die Welt, sondern er kam zu den Menschen, zu uns, um über sich zu berichten und über den Vater zu berichten. Ja, er kam, um uns seine Herrlichkeit zu zeigen. Auch die Herrlichkeit des Vaters natürlich und des Heiligen Geistes, aber auch seine. Deswegen sagt er auch in Johannes 14, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus ist ihm in seinem Wesen genau gleich. Ja, und Jesus möchte auch zu jedem Einzelnen kommen und von jedem Einzelnen aufgenommen werden. Auch uns wird heute sozusagen die Frage gestellt, Jesus kommt, aber wollen wir ihn wirklich aufnehmen? Nicht nur wollen wir ihn irgendwo da außen haben, so ein bisschen als Berater an der Seite, oder wollen wir ihn ein bisschen näher an uns ranlassen, sondern wollen wir ihn wirklich in uns aufnehmen? Möchten wir das? Das ist eine Frage, die wir beantworten müssen. Und die Frage ist auch, wozu? Naja, damit wir Kinder Gottes werden. Hier sieht man auch nochmal sehr schön die Gnade, damit wir so werden können in einem gewissen Sinn wie Jesus. Ja, Jesus ist der eingeborene Sohn und wir können auch Kinder werden durch Adoption. Ja, und das ist auch mein Gebet für dieses Jahr, dass wir den Herrn Jesus immer mehr an uns heranlassen, in uns aufnehmen, uns von ihm erfüllen lassen und dass wir mehr und mehr in sein Bild verwandelt werden und auch Licht sein können, dass er in uns hineinstrahlt und wir an die anderen hinaustragen. Amen.